Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Trommelwirbel, Silvia Furtwängler ist heute im Podcast Let's Start. Ja, und wer ist Silvia Furtwängler? Vielleicht kennt ihr sie noch nicht, aber im Schlittenhundesport ist sie eine ganz, ganz große. Sie hat also auch an dem Volga-Quest zum Beispiel teilgenommen, falls ihr das nicht wisst, das findet in Russland statt und hat da auch gewonnen. Also der absolute Wahnsinn, erzählt sie selber auch drüber. Und der liebe Jörn Theissig, der hat uns miteinander in Verbindung gebracht. Den Jörn kennt ihr vielleicht auch aus dem Podcast, aber auch von den Mindshift Festivals. Also in diese Richtung geht's. Und Silvia Furtwängler ist jemand, der ihren Traum lebt. Also ganz konsequent. Sie ist dann auch 2008 nach Norwegen ausgewandert und hat viele Bücher geschrieben, unter anderem Unbezähmbar. Und heute wollen wir auch ein bisschen darüber sprechen, wie es denn so ist, den eigenen Traum zu leben. Und was total spannend ist, Silvia kennt sich sehr, sehr gut aus mit Schlittenhunden und Schlittenhunde zu führen, als Team zu führen, ist gar nicht so einfach. Auch darüber wird sie uns was erzählen und vor allen Dingen ist sie beim Mindshift Festival dabei, 2025 in Berlin. Am 16. Mai wird sie eine Keynote halten und uns ein bisschen mehr erzählen als heute. Also heute gilt es erstmal, Silvia kennenzulernen. Herzlich willkommen, liebe Silvia, bei Let's Start. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind jetzt live zugeschaltet nach Norwegen. Wie geht's dir?
Hallo, erstmal einen wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank, dass ich auch ein Teil davon sein darf. Danke dafür und danke für die Einladung. Wie es mir geht? Sehr gut. Also wir haben es jetzt gerade sind so minus 14, also angenehme Temperatur für den Winter, genau richtig. Also ich liebe es, es ist duster, ich liebe die dunkle Jahreszeit, das ist meine Jahreszeit. Ich mag es auch, wenn es hell ist, aber das Dunkle hat für mich immer etwas Mystisches und deswegen genieße ich das jetzt hier zu sitzen am Tisch mit Kerzenschein und mit dir zu reden.
Sehr, sehr toll. Also man kann Silvia auch echt gut erreichen, selbst wenn ich manchmal sagte, oh, ich muss jetzt hier zu Hause bleiben, weil ich bin krank. Wir mussten den Podcast einmal verschieben. Da war sie irgendwo unterwegs und es ist ja gar nicht so einfach, unterwegs zu sein für dich, ne? Die nächste Stadt sind ja 1,5 Stunden mit dem Schlitten entfernt, wo auch dein Sohn zur Schule geht, richtig?
Ja, also der Jüngste, der geht ja nicht mehr zur Schule, der geht jetzt auch schon arbeiten, der ist schon aus dem Gröbsten raus. Also ich wohne sehr, sehr abseits. Also es gibt keine Straße zu mir hin. Die meisten gucken dann, googeln dann auch gleich und dann sagen Google Maps, ja, das ist doch, muss doch möglich, da irgendwie hinzukommen. Es ist möglich, also wenn man einen 10-Stunden-Fußweg in Kauf nehmen will und es gibt keinen Wanderweg, dann kann man im Sommer hierher kommen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass man hier nur mit dem Boot hinkommt im Sommer. Und wenn der See zugefroren ist, so wie er jetzt ist, dann entweder mit den Hunden rüber oder mit dem Snowmobil. Dann eben halt zur anderen Seite. Also man muss den See überqueren. Und da ist ein Parkplatz und da steht das Auto in der Garage. Und dann kann ich mich in das Auto reinsetzen. Und dann muss ich nochmal eine gute Stunde, wenn das Wetter gut ist. Wenn das Wetter nicht so gut ist, dann kann das schon mal 2 Stunden dauern. Oder wenn das Wetter ganz schlecht ist und man ist zum Einkaufen und möchte wiederkommen, dass die Straße gesperrt ist, dass man dann erstmal gar nicht mehr nach Hause kommt. Also das ist so die Situation, wie ich lebe.
Wow, das kann man sich kaum vorstellen, weil wir sind ja so gut angebunden an alles. Aber es erstaunlich ist, wir haben eine total top Internetverbindung. Man kann dich super über WhatsApp erreichen. Ich habe das Gefühl, du bist around the corner. Du bist bestens informiert, was in Deutschland gerade los ist.
Absolut. Also das Gute daran in Norwegen ist, dass Norwegen sehr gut vernetzt ist. Also das Internet funktioniert wirklich, also fast überall. Ich will jetzt nicht sagen überall, aber fast überall. Der Norweger hat den Anspruch, der hat natürlich jeder, also fast jeder hat eine Hütte. Neben seinem Haus hat er noch eine Hütte in den Bergen und meistens auch noch eine Hütte irgendwo am Meer. Und da möchte er bitte schon Komfort haben. Und das beinhaltet natürlich auch Internet. Und da reden wir von ganz tollem Breitband-Internet. Das ist auch so, wie meine Nachbarin, die ist 8 Kilometer von mir entfernt, wenn die dann mal kein Internet hat, dann ruft sie mich gleich an und sagt, Silvia, hast du Internet? Ich habe Internet, weil wir unterschiedliche Antennen haben. Da muss ich jetzt sofort anrufen, dass die wieder mir mein Internet herstellen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und so wie wir auch leben, ist das auch für den Norweger, denke ich mal, auch schon ein Ersatz auch, ne? Wenn dann die dunkle Jahreszeit hast und du bist dann auf den Hütten, dann möchtest du auch irgendwie dann doch ja, erreichbar sein. Und das geht nur mit gutem Internet.
Wo ruft man denn dann an, wenn das Internet nicht funktioniert? Vielleicht sollten wir sowas in Deutschland auch einrichten.
Das ist ganz toll. Also wir haben hier einen Internetanbieter, das ist quasi ja, unser Freund, ne? Also der hat so eine kleine Firma und der hat, bietet das eigene Internet an über Telenor, das ist ist der staatliche Telefonanbieter. Und der hat darüber Leitungen gemietet und darüber haben wir dann unser Internet. Das funktioniert hier ganz gut.
Ach, das ist ja witzig. Also da vertraut man quasi den letzten Meter eher einem kleineren lokalen Anbieter an.
Ja, weil den kann man dann auch erreichen, ne? Wenn dann irgendwas ist, ne, dann gucke ich dann nach. Also dann gehe ich in mein Telefon rein, und da habe ich eine App und dann kann ich Driftsmelding. Das heißt, ich kann gucken, ist da irgendwie eine Störung? Und dann sehe ich ganz genau gleich, an der Antenne da draußen, da wo mein Internet herkommt, ist die Störung. Und dann muss ich nur ein bisschen warten und dann gucke ich ab und an mal wieder rein und dann denke ich, ah ja, jetzt funktioniert es wieder.
Ah, das ist ja ein Traum.
Ganz toll vernetzt hier. Also ich verstehe das ja alles, was in Deutschland immer so an, dass jeder seine Angst hat vor den Daten und alles Mögliche. Aber hier läuft das alles sehr Hakuna Matata ab, ne? Also das ist, da hat keiner jetzt Angst davon, dass man jetzt irgendwelche Daten klauen könnte. Hier ist sowieso alles öffentlich. Hier ist alles öffentlich. Und hier wird zum Beispiel am Jahresanfang in den Zeitungen veröffentlicht, wer die zehn verdient best, mal, wie sagt man das auf Deutsch, die Bestverdiener von Telemark waren, von der einzelnen Kommune hier waren. Das wird veröffentlicht, da steht genau drin, wie viel der verdient hat. Das weiß man. Und ich kann dann auch, wenn ich sagen möchte, zum Beispiel, ich möchte jetzt wissen, was du verdient hast, dann gehe ich ins Internet rein und dann mache ich eine Anmeldung und sage, ich möchte gerne sehen, was du verdient hast. Und dann kriege ich das sofort raus.
Und die sind nicht neidisch untereinander?
Nee, warum sollten sie das? Die kommt dann zwar manchmal so ein paar Sprüche dann darüber, ah, dir geht's ja gut, kannst dir noch was kaufen oder sonst irgendwas. Aber das ist so, man ist nicht neidisch, man gönnt es hier dem
Ach,
anderen.
das ist ja toll. Also über dieses Thema wollte ich gar nicht mit dir sprechen, aber ich finde es hochinteressant. Vor allen Dingen, bei dir ist es so, man entwickelt sofort ein Gespräch und es ist eigentlich immer rasend interessant, was du zu sagen hast. Völlig egal was. Ich bin so dankbar, dass du beim Mindshift Festival dabei bist. Du hast auch wirklich so eine sprühende Energie und du sagst, du lebst deinen Traum, ne? Du bist ja nach Norwegen ausgewandert. Du fährst Schlittenhunderennen ja schon fast, ja, über 30 Jahre. Das ist genau dein Ding. Und mit der Familie in so wirklich eine Einöde zu ziehen, wo man wirklich kaum hinkommt, das ist ja für manche ein Albtraum, aber für dich ist es ein Traum. Aber wichtig ist, dass du das machst, was dir gefällt. Wie kam es denn dazu?
Das ist eigentlich, also eigentlich ist es für mich war das eine ganz einfache Geschichte gewesen, weil ich immer der Meinung bin, wenn man etwas machen möchte, dann muss man es auch tun. Dann darf man da auch nicht lange dran hadern. Ne? Man kann dann natürlich die Für und Wider dann ausdiskutieren mit sich selber. Und das mache ich ja immer eigentlich mal ganz gerne. Ich diskutiere erstmal mit mir selber Dinge aus und dann habe ich eine Idee und dann gehe ich erst zu meiner Familie hin. Also das ist nicht so, dass ich spontan dahin gehe und sage, wir machen das jetzt so und so und habe überhaupt keinen Plan. Und so war das eigentlich auch mit der Auswanderung gewesen. Ich wollte eigentlich schon immer gerne auswandern. Also weil ist Deutschland für mich selber aus persönlichen Gründen war jetzt nicht unbedingt jetzt immer mein Wunschland, mein Herzensland gewesen. Aber das hat familiäre Gründe. Das ist einfach so. Und das hat auch ein bisschen was mit meiner Genetik zu tun. Aber dann natürlich auch mit dem Drang draußen zu sein, in der Wildnis zu sein. Deutschland ist wunderschön. Das ist überhaupt keine Frage. Und es gibt tolle Plätze in Deutschland. Das Problem ist einfach nur, es gibt so viele Menschen in Deutschland. Und das ist, also, die dann auch dir nicht gönnen können, ne? Also, wenn du irgendetwas machst oder wenn du etwas anderes machen möchtest, als das das Normale ist, dann wird dann gleich oft mit dem Finger auf dich gezeigt oder es wird über dich geredet. Das sind alles so Dinge und wenn du dich dann nicht so wohl fühlst, dann entwickelst du irgendwann mal und sagst, oh, ich glaube, ich muss auswandern. Ich glaube, ich muss irgendwo, ich möchte nicht jetzt Deutschland komplett verlassen, weil ja natürlich meine Kinder da sind, aber ich muss auswandern. So war das immer in meinem Kopf gewesen. Und dann Norwegen stand nie auf dem Plan und dann bin ich hier hingegangen zu einer Expedition. Ich bin auf den Spuren von Roald Amundsen gegangen. Ich hatte so ein, was ich übrigens sehr, sehr gerne mache, auf den Spuren von alten, also von Entdeckern gehen, wie Amundsen, Hannibal, Jack London. Das liebe ich unheimlich, in diese alte Geschichte da reinzugehen und zu gucken, was haben die alles erreicht und was haben die geschafft mit den Mitteln, die die hatten. Und so habe ich einen Zeitungsartikel von Amundsen gefunden, als er für die Südpolexpedition hier in der Hardanger wieder sich vorbereitet hat. Weil die Gegebenheiten sind wirklich sehr brutal hier oben. Also wir haben hier Stürme, es wieder bedeutet, es ist offenes Gelände, es ist oben auf dem Plateau. Und dann bin ich hierher gekommen in die Telemark am Mösvatn, Hardanger wieder. Ich bin mit dem Auto, mit meinen Hunden hier hoch gefahren, weil ich wollte die Hardanger wieder genauso durchqueren, wie Amundsen das gemacht hat. Also ich wollte mich ein Teil von Amundsen fühlen. Und bin dann hier hochgekommen und fahre die Passstraße hoch mit meinem Auto, mit dem Anhänger. Und ich hatte das wirklich das Glück, dass es zu diesem Zeitpunkt wunderschönes Wetter war. Ich komme hoch auf dieses Plateau und sehe eine grandiose Bergansicht, also mit diesem See davor zugefroren. Also ein Alpenpanorama auf Deutsch gesagt, excellent. Das war wirklich so dieses Wow. Und dann bin ich hier hingekommen und musste dann anhalten und habe gesagt, ich glaube, ich habe meinen Platz gefunden. Das kam sofort. Also da gab es auch nicht irgendwie so dieses Gefühl, hatte mich sofort so übermannt. Und dann habe ich erstmal alles, bin ich in das Hotel rein und habe dort, wo meine Base-Station war, weil ich erst trainieren wollte, und habe dann meinen Mann gleich angerufen und habe gesagt, wenn die Expedition zu Ende ist, musst du vorbeikommen, du musst dir das hier angucken. Weil für mich sofort klar war, das ist der Platz, wo ich wohnen möchte.
Also du hast das richtig so in dir gespürt, richtig? Also du hast sofort gewusst, das ist es. Also du kannst aber auch drauf hören, was richtig und was falsch ist. Du hast so einen inneren Kompass.
Ich habe definitiv, also ich sage immer, also wir alle haben ein wunderbares Bauchgefühl und wir müssen einfach nur wieder lernen, damit umzugehen. Und wir müssen auch lernen, auch zu erkennen, dass das Bauchgefühl zu 99,9% immer das richtige Gefühl ist. Und dass es auch einem sagt, mach es oder mach es nicht. Natürlich kommt dann auch so ein bisschen der Kopf aber in diesem, also ich höre sehr extrem auf meinen Bauch. Wenn mein Bauch mir sagt, lass es, dann lasse ich das wirklich. Es ist egal, ob ich, mein Kopf sagt, das schaffst du. Nee, Bauch hat gesagt, lass es lieber sein. Und in diesem Film war es wirklich so, es war auch so ein tiefes Inneres, so eine tiefe innere Zufriedenheit, wo ich sofort wusste, das ist es. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Da ging es nicht um das Land Norwegen. Es ging dann um diesen Platz, der eine für mich wahnsinnige, tolle Energie ausgestrahlt hat, die mich sofort eingefangen hat. Und ich wusste, hier muss ich hin. Und als dann die Expedition zu Ende war, damit man mal ein bisschen schneller zum Ende kommt, auch, wo ich dann auch, dann kam mein Mann, der hat sich das angeguckt. Und dann haben wir beschlossen, wir wagen es und sind dann 6 Wochen später sind wir ausgewandert und waren 6 Wochen später hier oben an dem See gewesen.
Wow. Ich schlag mal den Bogen ein bisschen zurück zum Start und zu den Menschen, die uns hier vielleicht zuhören. Und es ist ganz wichtig, auf das Bauchgefühl zu hören. Auch wenn wir in Systemen arbeiten oder vielleicht in festgefahrenen Strukturen. Du hattest ja auch deine Struktur, die du verlassen hast. Und dann aufs Bauchgefühl zu hören, das ist schon überwältigend, so eine Entscheidung zu treffen. Da hängt ja ganz, ganz viel dran.
Da hängt extrem viel dran. Also, wenn die Menschen denken, das ist immer so einfach, man sagt dann jetzt einfach, oh, ich packe meine Koffer und gehe. Also, dann, man muss auch fähig sein, die Konsequenz daraus zu ziehen. Mein Mann hat nur gesagt zu mir, also mein Mann ist eher so auch so einer, der dann so ein bisschen, na, der hat eher mehr diese Für und Wider, also er denkt dann immer viel mehr nach. Und ich habe dann nur einfach gesagt, lass uns das einfach probieren. Was haben wir denn zu verlieren? Wir haben nichts zu verlieren. Wenn wir es nicht schaffen, können wir immer noch einen anderen Weg gehen. Aber wenn wir es nicht probieren, dann kommen wir irgendwann mal an den Punkt hin und sagen immer, hätten wir es mal gemacht, hätten wir es mal gemacht. Und da bin ich absolut, wo ich dann auch immer auch versuche, meine Kinder und auch wenn ich habe ja auch ganz normal gearbeitet. Also es ist ja nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang Freelancer war. Ich habe in der Tourismusbranche gearbeitet. Ich habe am Flugplatz gearbeitet. Also richtig in Systemen drinne. Und da bin ich aber auch immer dieser Meinung gewesen, auch in diesen Teams drin, wo ich dann immer gesagt habe, lass es uns doch probieren. Lasst uns doch mal neue Dinge versuchen. Warum müssen wir immer die alten Dinge weitermachen? Wir können ja gucken, dass wir alt und neu etwas mischen. Und da muss man sich manchmal auch einfach wagen, einfach sagen, ich habe ein gutes Gefühl dabei und ich bin mir ganz sicher, wir packen das. Und man muss aber auch sich darüber im Klaren sein, über die Konsequenz, dass wenn es dann vielleicht nicht funktioniert, dass man dann nicht sich mit sich hadert, sondern einfach sagt, ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Es hat nicht alles so funktioniert, aber es waren so viele Dinge da drinne, die für mich positiv sind, die ich daraus ziehen kann aus dieser Erfahrung, die ich dann wieder nehmen kann für neue Dinge. Also umsonst ist nichts im Leben.
Ja, klar, das hat natürlich immer auch seinen Preis und aber vorher an den Preis zu denken, bevor man es versucht hat, ist ein bisschen schwierig. Also deswegen, ich glaube, wenn man so eine Naturgewalt wie dich im Team hat, dann kann man ja auch kaum Nein sagen, weil du bist so überzeugend, du brennst richtig dafür. Man merkt diese Leidenschaft, die kommt ja wirklich aus deinem Bauch raus. Und das merke ich auch für Pionierinnen und Pioniere, die wirklich in Systemen arbeiten und Systeme auch verändern, einfach weil sie so sind, wie sie sind. Ne? Du stehst ja nicht morgens auf und denkst so, ach, ich möchte jetzt hier die Verwaltung verändern, ich möchte die Welt verändern, ich möchte jetzt ein Vorbild sein für andere. Nein, du gehst deiner eigenen Leidenschaft nach. Und wenn du das tust, dann kannst du gar nicht anders. Ich kann das total verstehen. Und dann gibt es nichts, was dir im Weg steht, sondern du probierst es einfach. Und wenn du wieder aufstehen musst, dann stehst du halt wieder auf. Aber du stehst anders wieder auf als vorher. Und deswegen verstehe ich manchmal gar nicht dieses Zögern bei vielen, weil wenn man das öfter macht, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als es immer wieder zu probieren.
Null, vor allen Dingen, ich sage dann auch immer, wir haben dann auch manchmal so in der Familie so Diskussionen darum, ne? So dieses, weil ich so bin, wie ich bin, hat sich natürlich vieles bei uns ja auch in der Familie verändert, ne? Auch wo ich dann auch sage, wir machen das jetzt einfach. Wir kriegen das jetzt einfach hin und wir probieren das ganz einfach und wir schaffen das schon. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ziehen wir etwas daraus, was für uns extrem wichtig ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass meine Familie auch extrem daraus gelernt hat, ne? Dinge auch mutiger etwas zu machen. Ne? Also mein Mann sagt manchmal auch, heute habe ich es mal so gemacht, wie du es auch gemacht hättest. Und es muss ja nicht so sein. Ne? Also das will ich ja auch gar nicht. Aber wenn es ein Stück weit ihm dann hilft, auch gewisse Dinge dann auch mal durchzusetzen, für ihn dann auch auf einen anderen Weg und wo er dann merkt, das war super, das war erfolgreich, ich glaube, ich muss das öfters machen. Das geht natürlich nicht. Der Punkt ist einfach so, wie du das schon sagst, wir sind so, wie wir sind. Wir sind so geboren. Und über die Jahre hinweg haben wir uns noch mehr entwickelt, wir haben uns weiterentwickelt, denn all das, ich nenne es ja nicht als Scheitern, wenn etwas nicht funktioniert, sondern für mich ist das Weiterentwickeln. Und all daraus ziehen wir immer noch mehr Energie und immer noch mehr Kraft und immer noch mehr neue Ideen für irgendetwas, wo man sagen kann, oh, damals hat das nicht so funktioniert, aber dann kann ich das daraus nehmen und dann nehme ich das daraus und dann nehme ich das daraus und ich glaube, das ist jetzt eine super gute Idee. Also ich sage manchmal auch, mein Hirn explodiert manchmal. Also es ist wirklich so, dass da irre viele Ideen drinne sind und es muss dann auch manchmal losgelassen werden.
Ja, manche Dinge müssen auch raus. Man kann die nicht immer nur in sich abwägen. Und ich glaube auch, ich habe so das Gefühl, auch gerade in Deutschland, auch gerade in der Verwaltung, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo auch ganz viele Ideen unter der Oberfläche da sind und die brechen jetzt so durch. Ich freue mich schon richtig auf diese Zeit. Das passiert ja teilweise jetzt schon, aber ich glaube, es passiert noch viel, viel, viel stärker. Wir sind gerade in so einer hochkreativen Zeit, sag mal, es ist so eine Renaissance von Kreativität und Bewusstsein, auch wenn sich das vielleicht im Außen anders anfühlt und gefühlt die ganze Welt untergeht. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt gefordert, viele Dinge auszuprobieren, Neues auszuprobieren, uns mehr zu trauen, uns auch mehr auf uns selber zu verlassen und vielleicht auch unserem Bauchgefühl zu folgen, bei der einen oder anderen Sache zu sagen, hey, lass es uns einfach mal probieren, weil das andere haben wir jetzt schon oft genug gemacht, da wissen wir schon, wie es ausgeht und irgendwie sind wir jetzt neugierig. Und diese Abenteuerlust, die du hast, die finde ich so packend, ich finde es so großartig, dass du zu uns kommst und da wirst du ja auch ein bisschen über deine Hunde sprechen. Du bist ja Hundeschlittenführerin, insofern bist du Top-Managerin, also du musst ja ein ganzes Team, mit dem du gar nicht auf Hundisch kommunizierst, aber wahrscheinlich kannst du auch Hundisch, die musst du ja leiten. Magst du ein bisschen darüber erzählen?
Also man könnte das so sagen, also ich bin eine One-Woman-Business-Frau, also das ist so, also ich habe... Das ist ein Business auf eine Art und Weise, aber es ist ein tolles Business. Es ist für mich ist das, die Tiere haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich habe durch meine Hunde extrem viel gelernt. Ich habe sehr viel, natürlich habe ich schon sehr viele Eigenschaften in mir drin, aber meine Hunde haben mich auch gefordert, diese Eigenschaften, die ich habe, dass ich die freisetze, dass ich die einfach auch nutze, um es zu schaffen, ein über 30 Jahre, also sind jetzt schon über 40 Jahre, ein tolles Zusammenarbeiten mit meinen Hunden zu bekommen. Und wenn ich kann mich noch genau erinnern, als ich 2003 das Yukon Quest gefahren bin. Das war das zweite Mal. Ich bin 2001 in dem Winter, bin ich rübergegangen nach Alaska hin, also da kam der Traum auf, ich möchte jetzt das Yukon Quest fahren. Das Yukon Quest ist ein 1600 Kilometer Rennen, das geht von Fairbanks nach Whitehorse hin, also quer an dem Yukon lang, ist eine alte Postroute und das ist für andere, für Tennisspieler ist es das Wimbledon, für uns Mascher ist das Yukon Quest das Rennen schlechthin. Du darfst keine Hilfe annehmen, du hast 14 Hunde davor, mit denen musst du eins sein. Wenn du das nicht bist, kommst du nicht an. Die Hunde sind deine Versicherung. Das ist einfach so. Und ich hatte schon damals schon Schlittenhunde, 2001. Ich war aber der Meinung gewesen, dass meine Hunde nicht dafür geeignet sind, da drüben in Alaska quer durch die Wildnis zu gehen. Das waren Hunde, die sind hier geboren. Das war ein fataler Fehler gewesen. Aber ich habe es in diesem Moment, habe ich wirklich gedacht, die können das nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Du musst da geboren sein als Hund, um dass du das schaffst. Und ich hatte dann aber zwei. Ich hatte mir dann Hunde geleast. Also man kann die dann mieten dann dort. Bin dann nach Alaska rüber, nach Tenina. In einer Trapperhütte habe ich dort gelebt. Habe meinen jüngsten Sohn mitgenommen, den Steven. Der war damals 4. Da hat jeder gesagt, bist du denn des Wahnsinns? Das geht überhaupt nicht. Du kannst jetzt nicht dann nach Alaska gehen, mitten in der Wildnis ein Kind mitzunehmen. Man muss dazu sagen, Steven ist körperbehindert. Oder sagen wir es mal so, ein Kind, das eine besondere Aufmerksamkeit benötigt. Und ich habe gesagt, wieso, das geht doch. In Alaska werden auch Kinder geboren. Also da geht's schon los. Ne? Also da haben viele gesagt, Silvia, du kannst deinen Sohn nicht mitnehmen. Das ist fahrlässig. Als Mutter macht man das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in Alaska gibt es auch Kinder. Wieso sagt ihr, ich bin fahrlässig, wenn dort Kinder auch geboren werden? Also habe ich ihn mitgenommen, mit meinen Hunden rüber, mit zwei Hunden, habe dort getrainiert und ich weiß noch, wie wir den 5. Geburtstag auf dem Yukon gefeiert haben, mit einer gefrorenen Torte. Und das war bis heute, sagte er, sein schönster Geburtstag gewesen. Und da war er 5, jetzt ist er mittlerweile 29, also... Wenn sich ein Kind daran noch erinnert, dann muss es wohl richtig gewesen sein. Und ich habe dann trainiert und habe dann die Hunde auch so weit hingekriegt, musste aber nach 700 Kilometer in Dawson, musste ich mit diesen Hunden aufgeben, weil die Hunde in Alaska waren nicht dafür geeignet. Das waren Trapperhunde gewesen. Das war genau andersrum gewesen. Und das hat mir wieder, ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit. Und ich stand dann damals an der finnischen Linie in Fairbanks, als die ganzen Teams dann nach 14 Tagen über die Ziellinie gekommen sind, und habe dann gesagt, ich komme wieder. Ich komme wieder mit meinem eigenen Hundeteam. Und ich werde dieses Rennen bestehen. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Und mein Plan stand dann an dieser Ziellinie, stand dann schon fest. Okay, ich gehe jetzt nach Deutschland rüber. Und ich gucke Hunde, ich suche mir Hunde aus, wo ich glaube, dass die fähig sind, dies zu können. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, habe gesagt, ich will mir keine Hunde kaufen. Ich will nicht die Top-Hunde haben. Ich hole mir die Hunde, die keiner mehr haben will. Ich will beweisen, dass genau diese Tiere das auch können, dass wenn man sie richtig vorbereitet, wenn sie Vertrauen zu einem haben, dass sie für dich durch die Hölle gehen würden und auch mit dir das machen. Und jeder hat mich verrückt erklärt in Deutschland. Ich habe mir Hunde geholt. Der eine Marsche hat gesagt, der taugt nichts mehr, der läuft nicht richtig. Der andere hat gesagt, der ist ein Tyrann. Dann habe ich eine Hündin geholt, die war viel zu klein. Meine Mini, die hieß auch noch Mini, sah aus eher wie ein Jagdhund. Das wird die nie schaffen. Und ich habe dann zum Schluss nachher 16 Hunde gehabt. Mit 14 darf man starten, 16 Hunde gehabt. Und habe dann angefangen, diese Hunde als Team zusammenzubilden. Habe die eingespannt und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich brauche jetzt 3 Thermoskannen Kaffee draußen, das wird eine längere Geschichte. Und dann habe ich die angefangen einzuspannen, also in Deutschland auch, im Herbst, vom Trainingswagen, habe sie eingespannt. Ich bin 10 Meter gekommen, dann hatte ich die größte Keilerei gehabt in diesem Team. Die haben sich gerauft bis zum geht nicht mehr. Dann habe ich die Hunde wieder ausgespannt, habe sie wieder festgemacht, habe mir eine Tasse Kaffee genommen, habe mich hingesetzt und habe zu den Hunden gesagt, wenn ihr glaubt, dass ich aufgebe, dann habt ihr euch getäuscht. Ich weiß, was in euch steckt. Ich weiß, was in mir steckt. Wir schaffen das. Dann habe ich wieder die Hunde eingespannt und wir sind 100 Meter weit gekommen ohne Keilerei. Dann die Hunde wieder zurück, wieder ausgespannt. Das habe ich eine ganze Nacht gemacht. Eine ganze Nacht, damit die Hunde begriffen haben, die Alte gibt nicht auf. Die gibt nicht auf. Da passiert irgendetwas. Und man hat das richtig gesehen. Und nach ungefähr 4 Wochen hatte ich ein Team gehabt, das ohne Beißerei ich einspannen konnte, ohne Beißerei trainieren konnte. Es war nicht perfekt. Es war nicht hundertprozentig. Und habe gesagt, wir haben jetzt ein Jahr Zeit als Vorbereitung. Das schaffen wir. Es war wirklich so, nach einem Jahr, ich bin dann 2003, bin ich mit diesen Hunden wieder nach Alaska rübergegangen, habe also in Kanada trainiert, weil es ging von weit aus los nach Fairbanks hin, habe dort 3 Monate trainiert und habe dann, ich stand an der Startlinie und ich habe die Hunde angeguckt, die Hunde haben mich angeguckt und ich war mir hundertprozentig sicher, mit diesem Team werde ich das Yukon Quest schaffen. Und nach 13 Tagen und 6 Stunden bin ich über die Ziellinie gelaufen mit diesem Team.
Wow,
Und
das
es
ist
war
wirklich groß. Das ist
und
wirklich
das war
groß, ja.
so irre. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass dieses Team eine Einheit war. Also jeder hat dann die Macken, jeder Hund hatte Macken. Ohne Fragen. Aber jeder hat die Macken des anderen nachher toleriert. Und jeder hatte seine unterschiedlichen Stärken gehabt. Kann nicht jeder ein Leader sein. Es kann auch nicht jeder ein Co-Leader sein. Aber ein guter Team-Dog, also der im Team drin sitzt, dann braucht man wirklich die Arbeiter, die direkt am Schlitten sind, ne, die wirklich alles in Kauf nehmen. Und dass die Kunst da drin ist, herauszufinden, welcher Hund in welcher Position am besten funktioniert, am besten arbeiten kann, da wo er auch sich am besten wohlfühlt. Darauf kommt es an. Nicht, wo ich ihn vielleicht sehen würde, sondern die Kunst ist darin zu sehen, okay, ich habe eigentlich gedacht, du wärst ein guter Co-Leader, aber du zeigst mir hier gerade, dass du ein verdammt guter Arbeiter bist da hinten am Schlitten. Also dann nutze ich dich auch und dann ist er happy und dann funktioniert es. Also das ist eine Kunst, aber es ist so eine tolle Kunst und macht mir unheimlich viel Spaß. Und zeigt auch, da braucht man viel Vertrauen, auch gegenseitiges Vertrauen dann auch. Und auch das auch ein Glaube daran, dass man das schaffen kann. Und das auch so zu vermitteln, den anderen zu vermitteln, Egal, was da kommt, wir schaffen das. Dann machen die das auch. Das ist die Kunst.
Oh, das ist wirklich groß, Silvia. Also, ich habe dich ja kennengelernt, Jörn Teissig, der ja auch den Yukon Quest gelaufen ist, der inzwischen beim Bundeskriminalamt arbeitet und der auch beim Mindshift Festival dabei war. Ihr seid ja gut miteinander befreundet und er hat gesagt, du musst unbedingt die Silvia kennenlernen, die ist so der Knaller. Und ja, wir haben einmal telefoniert und ich war einfach von dieser, man merkt einfach dein Feuer und ich glaube, wir brauchen solche Menschen. Schade, dass du ausgewandert bist, aber danke, dass du fürs Festival kommst. Und ich denke jetzt gerade so, was du gerade so erzählt hast, ja, vielleicht lässt sich sie einrichten, dass du nicht nur einen Impuls hältst, sondern tatsächlich eine kleine Übung auch machst mit den Teilnehmenden vom Festival. Sie sagt, ja, oh mein Gott, ich habe nämlich gerade gedacht, oh, wir müssen das irgendwie einüben. Es ist so, wir brauchen das so dringend in Deutschland, ja, diese, wie wir wieder lernen, dieses Vertrauen, diese Zuversicht in uns zu haben, sie auch zu vermitteln an die Teams, gerade bei Führungskräften, aber auch Leute, die überhaupt vielleicht Projekte leiten oder dergleichen. Das ist so eine wichtige Eigenschaft. Und ja, ich glaube, noch nie war die Zeit so wichtig, dass wir es jetzt lernen, uns wieder zu vertrauen.
Das ist so wichtig, gerade jetzt. Ich meine, ich bekomme dann auch so ein bisschen Gänsehaut. Gerade jetzt, wenn ich mir jetzt auch gerade angucke, was in München da passiert ist. Ne? Also, wenn ich mir da von diesen Bands die Rede dort angehört habe, dann denke ich mir, es geht politisch, passiert gerade so viel. Und wir sind dazu aufgefordert, nicht mehr diesen normalen Weg zu gehen. Wir werden regelrecht von was auch immer aufgefordert, andere Wege zu gehen, neue Möglichkeiten zu suchen, dass das nicht eskaliert. Und das, finde ich, ist gerade, das wird uns aufgezeigt. Wenn man das nicht erkennt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Es gibt keine größeren Zeichen, dass man jetzt wach werden muss und muss sagen, wir müssen jetzt gucken, dass wir andere Wege gehen,
Ja.
neue Wege gehen, offen sind auch, offen sind für neue Wege, dass das Vertrauen auch wiederkommt. Das ist so wichtig.
Absolut. Also wir nehmen diesen Podcast auf. Es ist Sonntag, der 15. Februar. Die Münchner Sicherheitskonferenz 2025 geht gerade zu Ende und darauf spielst du auch an, weil vielleicht hören manche Leute diesen Podcast viel später oder so. Deswegen, also ich sage euch ja auch, Silvia ist total gut informiert, die kriegt irgendwie alles mit da in ihrer irgendwo mitten in der Eiswüste von Norwegen mit perfektem Internet. Ich bin so neidisch, da bin ich jetzt echt neidisch. Ja, und noch eine Sache, bevor wir jetzt zu tief in diesen Teamgedanken reingehen. Also das ist versprochen, Silvia kommt zum Mindshift Festival am 16. Mai und wird dazu ganz viel mit uns machen. Und ich glaube, man kann, also nicht glaube, ich bin sicher, man kann ganz viel von dir lernen. Noch eine Sache, weil ich finde die so irre. Du hast ja danach an dem Wolga-Quest in Russland auch teilgenommen als einzige Westeuropäerin und Frau, ne? Frau oder gab es noch andere Frauen? Ich weiß es gar nicht so genau. Nein, du einzige Frau. Und du hast die alle so richtig, also jetzt hier mal ein bisschen Frauenpower. Ja. Du hast gewonnen.
Ja, ich habe gewonnen und es, also mein Mann sagt immer, du musst ein bisschen mehr, ich will ja keine Dramatik machen. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der so dramatisch immer ist, weil für mich sind viele Dinge einfach selbstverständlich. Ne? So dieses, und ich nehme mich auch nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man darf sich im Leben nicht so wichtig nehmen. Ich weiß, wir sind ein wichtiger Teil in einem ganz großen, aber ich bin eher immer so, auch wenn ich sehr präsent bin und auch sehr voller Emotionen bin, möchte ich eigentlich immer alle mit irgendwie mit ins Boot reinnehmen und möchte alle irgendwie mitnehmen und sagen, ja, der hat das auch gemacht und ganz toll und sowas. Das war sehr ein sehr tolles Erlebnis. Vor allen Dingen bin ich von hier aus alleine schon mal bis nach St. Petersburg gefahren. Es sollte eigentlich an der russischen Grenze sollte jemand stehen. Eigentlich wollte ich jemanden mithaben, der für mich so Dorkhändler, also ein Fahrer ist, der mitkommt. Den sollte ich in Schweden abholen, aber der hat Zahnschmerzen gekriegt. Und ja, das sage ich dann immer, ja, Ibuprofen hätte auch geholfen, aber er war dann sehr leidig. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich hasse nichts mehr, wenn jemand echt, also ich verstehe das, wenn jemand Zahnschmerzen hat, aber Leidigkeit, wenn jemand da so einen auf Leid macht, da bin ich ganz raus.
Und andere hängen lässt dann, ne?
Ja, da bin ich total raus. Das kenne ich nicht, das würde ich nie tun. Und wenn er dann versucht, ja, es war eine ganz komische Situation. Und dann habe ich gesagt, da weißt du, dann fahre ich halt alleine. Und dann, ja, wie? Da wärst du halt alleine. Ich sage, ja, ich habe mich jetzt, ich habe alles, ich habe mein Visum, ich habe alles Mögliche. Also wenn du jetzt hier Zahnschmerzen hast und du kannst deswegen nicht mit, dann verstehe ich das. Dann wünsche ich dir eine gute Besserung. Und ich habe mich dann ins Auto reingesetzt und bin dann losgefahren und habe mir gedacht, das ist dann auch wieder so typisch Silvia. Dann habe ich gesagt, naja, was hätte ich jetzt machen sollen? Ich hätte das Ganze jetzt abblasen können, hätte nach Hause fahren können oder ich hätte sagen können, mache ich. Und es gibt bei mir nur dieses, mache ich. Mein Bauch hat gesagt, geht. Also bin ich los, quer durch Schweden, habe die Fähre genommen nach Finnland rüber, durch Finnland und bin dann, sollte an der Grenze, sollte ich jemanden haben von der Organisation, weil ich ja kein Russisch spreche und ich diesen ganzen Papierkram nicht kam. Es war aber keiner da. Es war keiner da. Also stand ich dort mit 16 Hunden an der finnisch-russischen Grenze, ein ewig Stau von LKWs und ich fahre da einfach dran vorbei, weil ich das gar nicht geblickt habe, dass man sich da hinten anstellen muss. Und ich fahre da einfach vorbei, komme dorthin, mache irgendwie den Papierkram, werde gleich nach 500 Meter wieder rausgezogen, weil ich angeblich irgendwas nicht gemacht habe. Und dann hieß es dann, ich soll das Auto, also ich soll die Anhängertüren von den Hunden aufmachen, weil die wissen wollten, was da drinne sind. Ich sage, ich habe doch die Hunde angegeben, das sind Hunde drinne. Ja, also sie wollen das kontrollieren, es könnte ja sein, dass jemand da drinne ist. Dann habe ich nur gesagt, wer fährt denn freiwillig reingeschmuggelt nach Russland? Ich sage, das macht doch meinen Freunden keiner, habe ich gesagt. Also ich war wirklich, das war nicht Naivität, sondern ich habe mir gedacht, ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich will mich nicht einschüchtern lassen, nur weil ich als Frau alleine jetzt da quer durch Russland fahre. Und in St. Petersburg habe ich ihn dann getroffen und dann sind wir über Moskau aus nach Kasan gefahren. Und dort waren dann von den angeblich anderen europäischen Staatern ich die Einzige, die dort waren und der Rest waren alles russische Männer gewesen. Und das Rennen an sich war dann auch, also sie haben mich dann erst auf eine falsche Strecke geschickt. Mein GPS ging nicht. Angeblich war das aus Versehen, dass sie es aus Versehen nicht angestellt haben, also wo man mich tracken kann. Und ich bin dann irgendwie orientierungslos auf der Wolga gefahren und ich hatte dann Gott sei Dank tolle Leithündin. Und ich bin dann wirklich von Eisfischer zu Eisfischer gefahren mit meiner Hündin, habe ihr die Kommandos gegeben, dorthin zu kommen, um da irgendwie, ich hatte so eine Karte, so eine gezeichnete Karte mit einer Stromleitung, habe gesagt, da muss ich irgendwo hin. Also jeder würde mich eigentlich für bekloppt erklären, dass ich sowas da gemacht habe. Und für mich war das ja, ist einfach nur Russland, ne? Ist ein Land wie jedes andere auch, kriege ich irgendwie schon hin. Und ich bin dann auch tatsächlich wieder auf den Trail gekommen. Natürlich waren alle vor mir gewesen. Und es gab dann die Möglichkeit, aufzugeben oder zu sagen, also jetzt erst recht, so funktioniert das nicht. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt eine deutsche Frau tricken und weil ihr der Meinung seid, die darf jetzt hier nicht vorne mitfahren, dann zeige ich euch, wo der Hase den Pfeffer gelassen hat. Und ich bin dann wirklich, ich habe so viel gearbeitet, ich habe pedalt, das wird man dann alles sehen, wenn ich komme, ich werde Bilder zeigen davon. Ich habe pedalt wie eine Irre, also als wenn man so auf dem Roller steht, auf so einem Schlitten und habe mitgelaufen. Ich bin jeden Berg mit hochgelaufen, habe den Schlitten mit nach oben geschoben, bis ich dann das erste Team gesehen habe, dann ein zweites Team, dann ein drittes Team und so weiter und so fort. Und ich bin 12 Stunden gelaufen. Nach 12 Stunden war ich dann der Meinung, ich glaube, jetzt habe ich alle überholt. Und es kommt dann mir der Race Marshal entgegen und hat dann irgendeinen russischen Namen gerufen, weil es war ja schon dunkel, hat gesagt, nee, ich bin das, ich habe es auf Englisch gesagt. Ich sage, hat nicht funktioniert. Und ich war Erste im Checkpoint gewesen. Und das hat sich dann nachher auch nicht geändert und das Ding habe ich dann nachher auch gewonnen. Ich hieß dann nachher in den Medien, auch bei den Frauen wurde ich Babuschka genannt. Und das ist eigentlich das ist eine Auszeichnung. Das ist so wie eine alte, weise Frau ist das. So wurde ich dorthin gestellt, die den Männern gezeigt hat, die Frauen haben mich gefeiert da drüben. Und selbst Männer haben gesagt, dass sie ihren Hut vor mir ziehen. Und was ich erstaunlicherweise fand, und eigentlich auch ein bisschen merkwürdig auf einer Seite wieder, wo sie gesagt haben, ich hätte den Blick der deutschen Frau für sie geändert. Ich weiß nicht, was die für einen Blick von einer deutschen Frau hatten, Aber auf jeden Fall, durch mich hätten sie jetzt eine andere Sichtweise auf die deutsche Frau. Da habe ich gedacht, naja, wenn das es denn dafür was genutzt hat, dann ist es auch gut. Dann bin ich gerne dort gewesen und habe auch gerne das Rennen gewonnen.
Wow, das ist eine großartige Geschichte. Also ich bin schon irgendwie ganz am Anfang ausgestiegen. Da hätte ich wahrscheinlich schon an der Grenze aufgegeben, weil ich bin, also von Natur aus bin ich überhaupt nicht mutig. Auf der anderen Seite, jeder hat ja so sein eigenes Feld, mutig zu sein. Ich glaube, auf dem Feld bin ich's nicht. Ich schaff's woanders. Aber das ist wirklich faszinierend. Also du hast der Angst keinen Raum gegeben. Du warst ein Vorbild für, also du hast da gar nicht drüber nachgedacht, du hast es einfach gemacht. Und ich bin total happy, dass du nach Berlin kommst. Du kommst extra nach Berlin. Das muss man echt so sagen. Du kommst extra nach Berlin zu uns. Ich kann es kaum glauben. Ich kann echt kaum noch schlafen, bis du endlich da bist und wirst uns mit deiner Lebenskraft, mit deiner Energie anstecken. Jeder, der dich vielleicht mal sehen möchte, es gibt eine kleine Dokumentation über dich im ZDF, die kann man angucken, aber noch viele, viele andere Videos. Herrin der Huskies, ich finde, das ist ein ganz treffender Begriff. Und ja, du bist auch noch bescheiden. Also du erzählst zwar von deinen Erfolgen, aber du bist wirklich ein bescheidener Mensch, der nicht so dick aufträgt. Du lebst einfach diese Energie. Und wir sind jetzt am Ende des Podcasts und alle, die dich erleben wollen, kommen bitte nach Berlin. Und ansonsten hast du jetzt das Schlusswort, liebe Silvia. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden.
Ich könnte auch noch Stunden erzählen, aber dann, also ich hätte noch genügend zu erzählen und ich will es auch noch aufheben. Also ich freue mich wirklich, nach Berlin zu kommen, dass ich ein Teil davon sein darf und dass ich ein Stück etwas von mir erzählen darf. Und ja, und es freut mich auch, wenn ich ein Vorbild sein kann, gerne. Dann bin ich es und es freut mich, dabei zu sein.
Und ich glaube, dass, vielleicht müssen wir einfach mal wieder den Russen zeigen, dass wir viel mehr in uns stecken. Wir dürfen keine Angst haben.
Nein, definitiv nicht. Deswegen wach werden, aufrütteln, nicht sagen, ja.
Wir geben nicht auf. Also, wir stehen auf für uns und das werden wir tun. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und schöne Grüße nach Norwegen, minus 14 Grad.
Danke gleichfalls. Ich hoffe, dass es nicht so kalt wird für euch. Euch auch allen eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns in Berlin.
Vielen Dank, liebe Silvia. Mach's gut. Tschüss. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.